Karen Hawkins, das Amulett der Highlands, das Rätsel der Schottin. Erstes Kapitel aus dem Tagebuch des berühmten Forschers und Ägyptologen Michael Hirst. Endlich befindet sich die ganze Schatzkarte in meinem Besitz. Ich meine diejenige, die uns zu dem verlorenen Hirst-Amulett führen wird, das meiner Familie vor vielen Jahrhunderten geraubt wurde. Ich war mir ganz sicher, dass die Karte den letzten Hinweis auf den Fundort des Amuletts enthielt und entschlossen, mich danach zu richten. Zumindest so lange, bis meine verflixte Assistentin, die energische Miss Jane Smith Horton, die ganz und gar unnötige Bemerkung fallen ließ, ich sei in dieser speziellen Art der Kartografie völlig ungeübt und solle das verfluchte Ding gefälligst von einem Experten untersuchen lassen. Das Misstrauen, das sie meinen Erkenntnissen entgegenbringt, ist ebenso groß wie unumstößlich. Ich fühle mich jetzt gezwungen, ihr zu beweisen, dass ich recht habe. Daher lasse ich die Karte tatsächlich von einem renommierten Experten untersuchen. Sobald ich die Bestätigung habe, dass meine Theorie stimmt, werden wir uns auf den letzten Abschnitt unserer Suche begeben. Aber natürlich erst, nachdem ich Jane gründlich für ihr mangelndes Vertrauen in meine erstklassige und unfehlbare Kartenlesekompetenz verspottet habe. London, 12. Oktober 1822. Michael Hirst ignorierte die leise Erregung, die sich bei seiner Ankunft im Ballsaal breit machte. »Verfluchte Dummköpfe«, brummte er und zerrte an seinem Krawattentuch. Seine Schwester Mary warf ihm einen entnervten Blick zu. »Hör doch auf damit! Das Ding drückt mir die Luft ab. Es ist modisch und außerdem musst du präsentabel aussehen.« Auf seinen verärgerten Blick hin fügte sie ernster hinzu: »Michael, dieser Ballsaal ist voller potenzieller Investoren in deine Expeditionen.« Potenzielle Nervensägen traf es wohl eher. »Ich bin ja auch hier, oder nicht?« erklärte er gereizt. »Wo sind die verflixten Erfrischungen? Wenn ich mit diesen Affen reden soll, brauche ich einen Drink.« »Das sind keine Affen, sondern reizende Damen, die...« Sie fing seinen Blick auf und verzog das Gesicht. »Vielleicht heitert dich ein Drink ja etwas auf. Lady Belforth serviert die Erfrischungen normalerweise an der Tür zur Bibliothek.« Er nickte und setzte sich in entsprechende Richtung in Bewegung. Wie als Reaktion darauf begannen Fächer und Wimpern zu zittern, als wollten sie ihn in einem zarten Netz einfangen. »Um Ras Willen«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, »haben die denn nichts Besseres zu tun, als zu glotzen?« »Du bist nun mal berühmt«, erklärte Mary ruhig. »Ich möchte aber nicht berühmt sein.« »Bist du aber nun mal. Damit musst du dich abfinden.« Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Lächle einfach und nicke, dann sind wir im Nu an dieser Gruppe vorbei.« »Mit Lächeln werde ich kaum etwas ausrichten.« »Damit schon.« Er zog eine finstere Miene und zu seinem unverhohlenen Entzücken hörten mehrere blumengeschmückte Fächer auf zu wedeln. »Michael, du kannst doch nicht...« Er fasste sie energisch am Ellbogen und führte sie in die Menschenmenge. Dabei funkelte er erst eine hoffnungsvolle junge Dame böse an, dann eine zweite. Die beiden erröteten und sanken in sich zusammen, als hätte er sie mitten in ihr eitles kleines Herz getroffen. Mary stieß einen ungeduldigen Laut aus und sagte dann leise: »Wenn du so weitermachst, kriegen wir bestimmt keine neuen Geldgeber mehr. Diese Frauen sind die Töchter und Schwestern reicher Männer, die dich bei deiner Expedition maßgeblich unterstützen könnten.« »Die sind nichts anderes als hohlköpfige Modepüppchen, und ich habe keineswegs die Absicht, mich bei ihnen anzubiedern.« Beinahe wäre er stehen geblieben, als eine der Geschmähten ihm unverfroren zuzwinkerte. »Lieber Himmel, was ist nur mit der Sittsamkeit der Frauen passiert, während ich im wilden Ägypten unterwegs war?« »Mich interessiert eher, was mit den Manieren eines speziellen Gentlemans passiert ist.« »Ich habe diese wertlosen Kompetenzen am schilfbestandenen Ufer des Nils zurückgelassen«, gab er zurück. »Gut, dass ich das Zeug losgeworden bin, sag ich nur.« Sie warf ihm einen säuerlichen Blick zu. »Unsere Brüder hatten recht. Du bist ein richtiger Barbar geworden.« »Warum? Weil ich tue und sage, was getan und gesagt werden muss?«
»Nein, weil du durchs Leben stürmst, ohne je über die Konsequenzen deiner Taten und Worte nachzudenken. Ich...«
Eine junge Frau trat auf sie zu. Sie wurde ihnen von den anderen jungen Damen hinter ihr praktisch in den Weg geschoben. Sie war hoch aufgeschossen, im Besitz einer großen Nase und kastanienbrauner, perlengeschmückter Locken und gerade einmal 17 Jahre alt.
»Mr. Hirst, wie schön, Sie wiederzusehen!«
Sie versank in einem tiefen Knicks. Ihr breites Lächeln verriet, dass sie eine freundliche Begrüßung erwartete. Michael hob eine Braue und schwieg.
Ihr schoss das Blut in die Wangen und sie biss sich verärgert auf die Lippen, verbarg diese Regung aber gleich wieder hinter einem gezwungenen Lächeln. »Ich bin Miss Lydia Latham. Wir haben uns bei Lady Macleans Soiree kennengelernt.« Michael starrte Miss Latham an, die ihm erwartungsvoll die Hand hinstreckte. »Uff!« Er rieb sich die Seite und funkelte seine Schwester, die ihm soeben einen Rippenstoß versetzt hatte, wütend an. »Muss das sein?« »Ja.« Sie neigte sich zu ihm und stieß zwischen krampfhaft lächelnden Lippen hervor, so leise, dass nur er es hörte. »Wenn du ihr nicht sofort die Hand gibst und wenigstens so tust, als wärst du ein Gentleman, stampfe ich dir hier und jetzt vor aller Welt auf den Fuß.« Plötzlich erinnerte Michael sich daran, wie Mary ihn als Kind einmal kopfüber in einen eiskalten Teich gestoßen hatte, nur weil er es wagte, sich über ihre neue Frisur lustig zu machen. Natürlich war sie damals jünger gewesen, und es hatte sie noch nicht interessiert, was andere von ihrem Benehmen hielten. Einen winzigen Augenblick fragte er sich, ob sie wirklich eine Szene machen würde. Doch angesichts des eisigen Glitzerns in ihrem Blick sah er davon ab, es darauf ankommen zu lassen. Michael verzog das Gesicht und wandte sich der wartenden jungen Frau zu. Flüchtig ergriff er die dargebotene Hand und ließ sie so schnell wieder los, wie es der gute Ton gestattete. »Miss Latham«, sagte er so wenig begeistert wie möglich. Miss Latham strahlte, als hätte er ihr soeben eine Kiste voller Goldmünzen überreicht. »Wusste ich doch, dass Sie sich an mich erinnern würden. Wir haben uns ausführlich über den Stein von Rosette unterhalten.« »Ach, wirklich?« fragte er in gelangweiltem Ton. »Oh ja, ich habe alles gelesen, was Sie je geschrieben haben.« »Das möchte ich bezweifeln. Außer Sie haben sich in mein Schlafzimmer geschlichen und meine Tagebücher an sich gebracht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nur ich sie gelesen habe.« Mary protestierte leise murmelnd, doch er ignorierte sie. Miss Lathams Gesicht wurde noch röter und sie kicherte nervös. »Oh nein, nie im Leben würde ich mich ins Schlafzimmer eines Herrn schleichen.« »Wie schade. Michael«, warf Mary eilig ein und bedachte ihn mit einem wütenden Blick, bevor sie die völlig unbedarfte Miss Latham freundlich anlächelte. »Mein Bruder wollte damit sagen, dass die Kolumne in der Morning Post nur einen kleinen Teil seiner Schriften ausmacht. Er hat viele Abhandlungen über verschiedene Artefakte und Ruinen verfasst, die er entdeckt hat, und meine Tagebücher«, warf er beiläufig ein. Eines der anderen Mädchen, Frauen konnte man sie kaum nennen, sie starrten ihn an, als wäre er ein süßer Kuchen, den sie umgehend verspeisen wollten, schlang die Hände ineinander und sagte seelenvoll, »Ein Mann, der Tagebuch führt, ist mir noch nie untergekommen.« »Wie viele Männer sind Ihnen denn schon untergekommen?« erkundigte sich Michael, den es irritierte, für etwas so Alltägliches auf einen Sockel gehoben zu werden. Mary sah ihn jetzt so aufgebracht an, als ob sie mit dem Wunsch kämpfte, ihn wieder in den besagten Teich zu schubsen. »Wenn du dich weiter so aufführst, lädt dich kein Mensch mehr ein«, flüsterte sie. »Unsinn«, erwiderte er sotto voce. »Die sind doch viel zu albern, um mitzukriegen, wie ich mich benehme.« Wie zum Beweis verkündete nun ein weiteres Mädchen, diesmal eins mit braunem Haar und vorspringendem Kinn, so unverfroren, als wäre jedes Wort eine Herausforderung, der er nicht würde widerstehen können. »Mr. Hurst, ich möchte wetten, dass unsere unbedeutenden kleinen Gesellschaften Sie zu Tode langweilen.« Allerdings, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass er ihre Gesellschaft gerade wegen solcher geistloser Kommentare langweilig fand, warf sie ihren Gefährtinnen einen triumphierenden Blick zu. »Wusste ich es doch. Ein Ball ist viel zu zahm für ihn, nachdem er mit den Krokodilen gekämpft hat und...« »Moment mal«, Michael runzelte die Stirn. »Sagten Sie, mit Krokodilen gekämpft?« »Aber ja.« Als er weiter die Stirn krauste, fügte sie hilfreich hinzu. »Sie haben erst letzten Monat in der Morning Post darüber geschrieben.« Mary nahm die Hand von seinem Arm. »Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick«, sagte Michael zu der faden Naiven und drehte sich um. Seine Schwester stand zwei Schritte entfernt und schien nach einer Fluchtmöglichkeit zu suchen, doch die Menge, die sich um ihn scharte, um zu hören, was er sagte, ließ ihr kein Schlupfloch. Er fasste sie am Ellbogen und zog sie zurück an seine Seite. »Nie gibt es eine Falltür, wenn man sie am nötigsten braucht, was?« Sie musterte das interessierte Publikum und ihr Gesicht lief rot an. Mit offenkundiger Anstrengung setzte sie ein starres Lächeln auf. »Verzeihen Sie, mein Bruder ist richtig ausgehungert und braucht dringend etwas zu essen.« Damit hängte sie sich bei ihm ein und drehte sich auf dem Absatz um, senkte den Kopf und schob sich und ihn durch die Menschenmassen. Michael ließ sich von ihr mitziehen, froh, die berüschten Nervensägen los zu sein. Sie kamen bei den Erfrischungen an, wo Mary sich rasch zwei halbgefüllte Becher nahm und einen kleinen Teller mit einem winzigen Stückchen altbackenem Kuchen. Dann steuerte sie entschlossen eine Nische an, die ihnen Schutz vor neugierigen Blicken bot. Dort angekommen, stieß sie einen riesigen Seufzer aus und ließ sich erschöpft auf das kleine Sofa sinken, das dort für diejenigen stand, die vom Tanzen müde waren. »Ein Krokodil?« fragte Michael. »Was?« »Psst!« Sie forderte ihn durch eine Handbewegung auf, sich einen Becher zu nehmen. »Lass mich erst einen Augenblick ausruhen, bevor du mich ausfragst. Ehrlich, ich habe während des ganzen Gesprächs eben den Atem angehalten. Ich wusste einfach, dass du unhöflich sein und all unsere Anstrengungen zunichte machen würdest.« Michael roch an seinem Becher und nahm dann vorsichtig einen Schluck. Er musste husten. »Was zum Teufel ist das für ein Zeug?« »Mandelmilch. Was du wüsstest, wenn du dich an die paar Tanzgesellschaften erinnern wolltest, zu denen Mutter und ich dich in deiner Jugend geschleppt haben.« »Das ist ekelhaft.« Michael kippte den Inhalt seines Bechers in den Topf der nächstbesten Pflanze und zog dann einen kleinen silbernen Flachmann aus der Tasche. Mary, die eben ihren eigenen Becher an die Lippen führte, hielt inne. »Whisky?« »Ja, und zwar ein verdammt guter.«